In der heutigen Appreciator-Podcast-Folge sprechen wir über das sogenannte WAKOG-Modell. Wir schauen uns also an, durch welche Sinneskanäle wir primär unsere Umwelt wahrnehmen und das Ganze auch selektieren und filtern. WAKOG steht für visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Und über diese fünf Sinneskanäle wollen wir in dieser heutigen Podcast-Folge ein wenig genauer sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Appreciator Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Wirtschaftspsychologie, Kommunikation und Wertschätzung. Dazu laden wir in regelmäßigen Abschnitten Gäste ein und sprechen über ihre Leidenschaften und Selbstverwirklichung. Bevor wir allerdings tiefer in diese Sinneskanäle eintauchen, besprechen wir erstmal die Grundprinzipien der Wahrnehmung. Und da sollten wir auf jeden Fall über die Konstruktivität sprechen, denn die Wahrnehmung ist primär eher eine Konstruktion des eigenen Gehirns. Also Wahrnehmung und andere kognitive Prozesse, darunter fallen zum Beispiel die Aufmerksamkeit oder das Gedächtnis, stehen auf jeden Fall in einem Zusammenhang zueinander. Es gibt zum einen die angeborenen und die erworbenen Lernprozesse an die Umwelt, zum Beispiel wenn man gewisse Regulatorien der Umwelt hat. Wir können das Ganze in der Wahrnehmung allerdings auch schon in der visuellen Sicht begrenzen. Das bedeutet, wir haben immer eine Begrenztheit in unserer visuellen Wahrnehmung. Das beste Beispiel wäre zum Beispiel das Licht. Da ist es so, dass wir nur einen winzigen Teil der elektromagnetischen Spektrums überhaupt sehen können. Also, du kannst dir so vorstellen, dass alle Sinnessysteme können nur aus ausgewählten Reizangeboten verarbeiten. Das heißt, wir nehmen immer nur einen Teil der Umwelt wirklich wahr und können wirklich gar nicht richtig erfassen, wie die Umwelt wirklich vorhanden ist. Das heißt, es gibt auch in dem Sinne keine Realität, sondern immer nur unsere Wahrnehmung, die diese Realität in Ansatzweise erschafft. Und dabei hilft uns auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Denn die Aufmerksamkeit, kannst du dir so vorstellen, ist es ein separater Mechanismus, um die Wahrnehmung auf einen handlungsrelevanten Reiz einzugrenzen. Dieser handlungsrelevante Reiz könnte in diesem Fall sein, dass du dich hier vollkommen auf meine Stimme fokussierst und dass du schaust, dass du bei der Sache bist, wenn du zum Beispiel deiner Arbeit nachgehst. Mit Aufmerksamkeit werden Prozesse bezeichnet, mit denen wir Informationen, die für aktuelle Handlungen relevant sind, selektieren bzw. irrelevante Informationen deselektieren. Es kann verschiedene Arten der Selektivität geben. Und da werfe ich einfach zweimal in den Raum, nämlich zum einen die zielgesteuerte Aufmerksamkeit. Das ist die Aufmerksamkeit, die gezielt auf ein bestimmtes Aspekt der Umwelt gerichtet wird. Vielleicht, wenn du dich in der Bar bist und du merkst, dass sehr, sehr viel laute Musik um dich herum ist, und dann machst du eine zielgesteuerte Aufmerksamkeit zu deinem Gesprächspartner hin, damit du ihn besser verstehen kannst. Oder es gibt auch die reizinduzierte Aufmerksamkeit. Das heißt, die Merkmale von Reizen ziehen automatisch und unabhängig von den eigenen Zielen die Aufmerksamkeit auf sich. Das kennst du beispielsweise, wenn du durch die Straßen gehst und auf einmal hinter dir ein lauter Knall ertönt, vielleicht an Silvester oder sowas. Du erschreckst dich kurz und durch diese reizinduzierte Aufmerksamkeit, die eigentlich gar nicht von dir gewollt war, musst du eben nach hinten schauen. Vor allem ist Wahrnehmung allerdings eine Adaption. Also unter Adaption versteht man, dass die Sinnessysteme besonders empfänglich für sich ändernde Reizsituationen sind. Wir kennen die sensorische Adaption, das heißt, die Adaption ist vor allem die Anpassung einer Sinnesleistung an konstante Umgebungssituationen. Allerdings kann die Wahrnehmung auch kontextabhängig sein. Was meine ich damit? Reize werden in der Regel in einem raumzeitlichen Kontext zusammen mit anderen Reizen dargeboten. Was hatten wir eben zum Beispiel, dass du in der Bar bist und dann verschiedene Reize auf dich wirken? Zum einen die Musik, zum anderen die Gesprächspartner um dich herum, zum anderen vielleicht noch andere. Ja, Geräusche wie zum Beispiel, dass der Kellner irgendwie einen Cocktail mixt oder alles Mögliche und dass dein Gesprächspartner gerade versucht, dir etwas zu erklären. Also, du kannst dir vorstellen, wenn wir Wahrnehmung haben, dann ist es meistens so, dass wir sehr raumzeitlich in diesem Reiz gefangen bzw. uns befinden. Und deswegen ist diese Kontextabhängigkeit auch so interessant. Denn mit Kontextabhängigkeit wird der Einfluss zeitlich und räumlich benachbarter Reize als auch kognitiv, sozialer und emotionaler Kontexte auf die Emotionen bezeichnet. Wir haben eben schon beim Licht besprochen, dass unserer visuellen Wahrnehmung immer nur eine Begrenztheit vorliegt. Also bei der Neurobiologie des Sehens ist es beispielsweise so, dass wir ein Objekt sehen können, wenn Licht von der Oberfläche des Objekts reflektiert wird. Das heißt, die Wellenlänge, die vom Objekt reflektiert werden, bestimmen seine wahrgenommene Farbe. Du kannst es dir so vorstellen, du hast erst das Licht, dann gibt es eine Absorption und Reflektion und diese wird weitergeleitet an die einzelnen Rezeptoren. Und Dies nennt man auch bioelektrischen Impuls, wenn die Umwandlung von Lichtenergie in Nervenimpulse erfolgt. Die Retina empfängt dabei das Bild, das auf dem Kopf steht. Dennoch bearbeitet das Gehirn die eingehenden Impulse so, dass das Bild wieder richtig zu stehen scheint. Das ist ganz spannend, weil wenn wir nur das Auge betrachten, dann betrachten wir quasi alles aus unserer Umwelt spiegelverkehrt bzw. ja, auf dem Kopf stehend. Und unser Gehirn wandelt das wieder durch die Nervenimpulse um in ein, sage ich mal, normales oder richtiges Bild, so wie wir die Umwelt eben kennen. Es gibt verschiedene Vielzahl von Karten der Netzhaut, sogenannte retinotope Karten oder generell des visuellen Feldes. Jede dieser Karten ist auf eine andere Reizeigenschaft spezialisiert. Zum Beispiel kann eine Reizeigenschaft die Farbe sein, eine andere die Bewegung, vielleicht noch die Form oder Tiefe. Das heißt, es gibt verschiedene Merkmalsdetektoren, das sind die Nervenzellen im Gehirn, die auf bestimmte Merkmale von Reizen reagieren. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch von verschiedenen Adaptionsformen sprechen können bei der visuellen Wahrnehmung. Zum einen die sensorische Adaption. Das heißt, wir hatten gesagt, Adaption ist die Anpassung einer Sinnesleistung an konstante Umgebungssituationen. Wenn wir zum Beispiel in einem sehr dunklen Raum sind, dann kommt vor allem die Dunkeladaption zu tragen. Was der Unterschied ist zwischen Hell- und Dunkeladaption? Die Hell- und Dunkeladaption erfolgt über die Anpassung der Pupillenweite sowie vor allem mittels der Anpassung der einzelnen Rezeptoren. Die Dunkeladaption stellt eine Erhöhung der Empfindlichkeit des visuellen Systems bei Verringerung der Beleuchtungsstärke dar. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du morgens aufstehst und erstmal das Licht anschaltest, dann kriegst du wahrscheinlich durch deine Pupillenweite, du merkst, dass sich die Pupillen dann immer weiter zurückziehen, wenn du zum Beispiel in den Spiegel schaust und dass sich das Ganze eben wieder adaptiert. Die Dunkeladaption setzt sich aus Sofort- und Daueradaption zusammen. Die Sofortadaption ist die Adaption der Zäpfchen. Diese reagieren schneller auf die Helligkeitsveränderung als die Stäbchen. Und die Daueradaption ist, dass das Stäbchensystem wieder empfindlicher geworden ist als das Zapfensystem, der sogenannte Kohlrauschknick. Da gehen wir wahrscheinlich auch in einer separaten Podcast-Folge nochmal zu ein. Wir schauen uns ein wenig genauer an, wie die einzelnen Farbwahrnehmungen in unserem Gehirn fungieren. Denn die Farbe ist keine Eigenschaft des Gegenstandes, sondern des Spektakels in unserem Gehirn. Der Farbeindruck entsteht aus der Wechselwirkung des reflektierten Lichts mit den unterschiedlichen Wellenlängen empfindlichen Rezeptoren, den sogenannten Zapfen, die wir eben kennengelernt haben, der Netzhaut. Und das ist ganz spannend, denn eigentlich gibt es auch keine Farben, sondern unser Gehirn stimuliert das Ganze und erschafft es eben. Und wie diese ganze Farbwahrnehmung überhaupt funktioniert und zustande kommt, darin beschäftigt sich vor allem die Drei-Farben-Theorie von Young Melmans. Thomas Young und Hermann von Helmholtz stellten bereits im 19. Jahrhundert fest, dass man zur Mischung einer Farbe aus dem Lichtspektrum nur drei verschiedene Farben und Wellenlängen dementsprechend benötigt. Aus den drei Grundfarben Blau, Grün und Rot kann jede beliebige Farbton gemischt werden. Unterschiedliche Erregungen der drei Zapfenarten erfolgen unterschiedliche Kombinationen von Stimulationen, wodurch ein weiteres Spektakel oder Spektrum an Farben erzeugt wird. Auf der anderen Seite haben wir die Gegenfarbentheorie von Erwald Hering aus dem Jahr 1878. Dieser postulierte hingegen die Drei-Farben-Mechanismus, von denen jedes aus zwei gegensätzlichen Elementen besteht. Was bedeutet das? Zum Beispiel die Farbe Rot hat das Gegenelement Grün, die Farbe Blau hat das Gegenelement Gelb und die Farbe Schwarz das Gegenelement Weiß. Die Idee der Gegenfarbentheorie ergab sich aus der Beobachtung farbiger Nachbilder, auch dass Farbenblinde immer Schwierigkeiten haben, Paare von Farben zu unterscheiden, zum Beispiel Rot und Grün und Blau und Gelb. Eine andere Karte, die wir eben beschrieben haben, war die Bewegungskarte. Denn unsere visuelle Welt ist voller Bewegung. Zum einen betrachten wir ständig Objekte, die sich selbst bewegen, zum anderen fährt unsere Eigenbewegung aber auch dazu, dass unablässig Bewegung auf unserer Netzhaut entsteht. Da können wir zum Beispiel den optischen Fluss mit reinbringen. Denn die durch die Eigenbewegung des Beobachters erzeugte Bewegungsmuster nennt man optischen Fluss. Bei Annäherung an einen fixierten Punkt ändert sich die Flussmuster, sogenannten optischen Fluss, und steuert die Fortbewegung. Doch wir hatten auch noch andere Karten, zum Beispiel die Tiefen- und Raumwahrnehmung. Es ist so, dass wir ein effektives Handeln setzt eine Wahrnehmung des Raums vor allem voraus. Haben wir zum Beispiel im Straßenverkehr oder wenn wir Entfernung einschätzen sollen. Jedoch ist es so, dass das optische Bild auf der Netzhaut zweidimensional wirkt und das ist ein Grundproblem der Wahrnehmung. Wir könnten vor allem die molekulare Tiefenkriterien noch mit reinbringen, denn Die monokularen Tiefenkriterien können aus dem retinalen Bild in einem Auge entnommen werden. Beispiel für ein solches Kriterium sind die relativen Größen oder Verdeckung von Perspektiven. Du merkst wahrscheinlich schon, die visuelle Wahrnehmung ist recht komplex und wir könnten eine ganze Podcast-Folge nur dazu machen. Doch gehen wir nochmal zu dem auditiven Bereich über. Und da ist es nicht wie bei Lichtwellen so, dass sie aufgenommen werden, sondern vor allem durch Schallwellen. Wenn Sie mit den Bögen über eine Geige streichen, besteht die daraus entstandene Reizenergie aus Schallwellen. Denn Schallwellen sind ringförmige Bänder sich komprimierender und sich ausdehnender Luft. Schallwellen haben ähnlich wie Lichtwellen eine unterschiedliche Form. Und das Ganze hast du wahrscheinlich auch schon gehört, wird in Dezibel ausgedrückt. Das ist die Maßeinheit für Schallwellen. Das Dezibel ist ein logarithmisches Maß für die Stärke des Schalldrucks bezogen auf einen Referenzton. Doch was beeinflusst eigentlich, wie wir Lautstärke bzw. Töne wahrnehmen? Ein zarter, reiner Ton aktiviert nur die wenigen Haarzellen, die auf seine Frequenz ansprechen. Werden die Geräusche nun lauter, reagieren sie auf deren Nachbarzellen. Das Gehirn kann also die Lautstärke an der Anzahl der aktivierten Haarzellen ablesen. Finde ich sehr faszinierend tatsächlich. Und da können wir auch nochmal die Kontinuitätsillusion mit reinbringen. Denn eine Sinusschwingung, die mit Lücken durchsetzt ist, wird als unterbrochener Ton gehört. Werden die Lücken durch Rauschen gefüllt, das laut genug ist, um den Ton plausibel zu verdecken, so entsteht das Perzept eines durchgängigen, kontinuierlichen Tones. Kommen wir zum kinästhetischen Teil, also dem Tasten und Fühlen. Das wird vor allem durch die Haut, ja, verursacht bzw. in Gang gesetzt. Denn die Haut ist mit 1,8 Kubikmetern und einem Gewicht von etwa 4 Kilogramm das größte Organ des Menschen. In ihr ist eine Reihe von Rezeptoren unterhalten, die verschiedene Funktionen erfüllen. Die wichtigsten Aufgaben der Haut sind vor allem die Vermittlung von Informationen über unsere Außenwelt, wie zum Beispiel die Temperatur, die Materialoberfläche oder auch Gewicht. Hautsinne haben auch vor allem eine protektive Funktion. Das heißt, Schmerz- und Temperaturwahrnehmung stehen in ihrem Dienst. Ohne die Hautsinne könnten wir viele Bewegungssteuerungen gar nicht realisieren, denn ein Präzisionsgriff kommt vor allem ohne Hautsinne gar nicht aus. Wir haben, du kennst es wahrscheinlich, den Tastsinn, den Temperatursinn und vor allem auch den Schmerzsinn. Der Schmerz wird definiert als ein unangenehmes sensorisches oder emotionale Erfahrung, die mit einer aktuellen oder potenziellen Gewebeschädigung verbunden ist. Schmerz hat eine vor allem adaptive und warnende Funktion. Und wir können aber auch mit dem Hautsinn vor allem unsere Haptik verbessern, das heißt unseren Tastsinn. Das ist zum Beispiel so, bei der explorativen Bewegung von Hand und Fingern sind die Grundlage für die Wahrnehmung unterschiedliche Objekteigenschaften. Doch was durch unsere, ja, kinästhetische Wahrnehmung auch noch beeinflusst wird, ist vor allem das vestibuläre System, also das Gleichgewichtssystem. Das ist nämlich das Sinnessystem zur Wahrnehmung der Bewegung und Lage des Körpers. Der Gleichgewichtssinn überwacht die Lage des Kopfes und damit des Körpers. Die biologischen Messgeräte für das Gleichgewicht befinden sich im Innenohr. Das heißt, die Bewegung von Flüssigkeit im Innenohr, die durch Kopf- und Körperbewegung verursacht wird. Zum olfaktorischen kann man sagen, also zum Geruchssinn, dass vor allem die Nase natürlich dafür verantwortlich ist, dass wir riechen können. Nichts Neues, denn in der Nase befinden sich in der hinteren Nasenhöhle auch die Riechschleimhaut mit einer Fläche von etwa 5 Quadratzentimeter. Der Riechkolben reicht aus dem Gehirn bis fast an die Riechsinneszellen heran. Dort finden sich 6 bis 10 Millionen Sinneszellen. Das ist deutlich weniger als etwa bei einem Hund, der das Zehnfache an Geruchssinneszellen hat. Über rund 10 Millionen Nervenfasern wird die olfaktorische Stimulation auf einem sehr kurzen Weg direkt ins Gehirn übertragen und in verschiedene Zentren des Gehirns weitergeleitet. Den primären olfaktorischen Kortex, der Amygdala, den Hippocampus sowie den entorhinalen Kortex. Diese Bereiche gehören zum limbischen System, also vor allem dem System, das für Emotionsregulation zuständig ist, oder haben Verbindung dorthin. Das limbische System hat eine besondere Bedeutung für die Entstehung von Emotionen. Daher erklärt sich auch, dass Geruchsreize mit emotionalen Bewertungen verknüpft sind. Das Geruchsvermögen schwankt individuell stark, ist aber gut trainierbar. Unsere Identifikationsleistung umfasst etwa 10.000 Gerüche, was unfassbar viel ist tatsächlich. Der Geruch eines Stoffes kann über lange Zeit erinnert werden. Kommen wir abschließend zum gustatorischen Teil, also dem Geschmackssinn. Denn der Geschmackssinn kann mehrere Grundempfindungen unterscheiden. Er ist nicht nur zum Genießen da, vor allem ist er eine chemische Sinnesempfindung. Das ist auch so, dass Erwartungen zum Beispiel den Geschmack beeinflussen können. Manche der Rezeptoren, die auf der Zunge sich verlagern, die sogenannten Papillen, das sind diese kleinen Erhebungen auf der Zunge, die du auch im Spiegel sehen kannst, reagieren hauptsächlich auf bestimmte Grundempfindungen. Wir haben vor allem die fünf Geschmackseindrücke. Da haben wir salzig, süß, bitter, sauer und umami. Und verschiedene Geschmacksareale für die einzelnen gustatorischen Wahrnehmungsbereiche. Gekennzeichnet sind die Bereiche der menschlichen Zunge, die insbesondere sensitiv sind für die Geschmacksqualitäten bitter, sauer, salzig und süß. Der Mittelbereich ist dagegen relativ geschmacksunempfindlich. Du kannst dir so vorstellen, auf der Vorderseite der Zunge, also ganz, ganz vorne, nehmen wir eher süß wahr. Dann auf der, ja, neben der Vorderseite, bisschen an der Seite, nehmen wir den salzigen Geschmack wahr. Dann an der Seite der Zunge wirklich, über diese längliche Fläche, diesen sauren Geschmack und ganz hinten auf der Zunge eher das Bittere. Das kannst du wahrscheinlich auch gut nachvollziehen, wenn du was sehr, sehr Bitteres im Mund hast, dann merkst du, dass es vor allem an der hinteren Zunge ja an Intensität zunimmt. Wenn wir gerade schon bei Bitterstoffen sind, dann ist es ja so, dass diese oftmals in Verbindung mit toxischen Wirkungen ja gebracht werden und deshalb auch schnell erkannt werden müssen vom Körper. Obwohl wir damit eine angeborene Empfindlichkeit für Bitter nahegelegt haben, ist diese negative Besetzung von Bitter nicht allgemeingültig. Wir kennen zum Beispiel positive Bewertungen für bittere Substanzen, die wir auch erworben haben im Laufe des Lebens. Beispielsweise wären da Getränke wie Tonic Water oder Campari. Und die Wahrnehmung von süß gilt vor allem als angeboren. Das heißt, wir haben dieses Erworbene beispielsweise von den sehr, sehr bitteren Stoffen und zum Beispiel das Angeborene von den vor allem süßen Stoffen, weil Süßes oftmals mit sehr, sehr viel Energiegeladenem assoziiert wird. Das heißt, du kennst wahrscheinlich auch diese Heißhungerattacken, wo es dann beispielsweise so ist, dass man vielleicht sich eine ganze Tafel Schokolade reinziehen möchte. Und das liegt vor allem daran, dass unser Körper, unser ganzes System Süßes vor allem eben mit Energie, mit schneller Energie assoziiert. Doch was bedeutet das WAKOC-Modell eigentlich primär für uns? Die meisten Menschen sind primär visuell orientiert, gerade in unserer Gesellschaft, und danach würde wahrscheinlich das auditive Gedächtnis kommen. Prinzipiell gilt, dass es auch situationsbedingte Änderungen der Ausprägung gibt und dass meist mehrere Sinneskanäle stärker ins Gewicht fallen als andere. Du kennst es beispielsweise, dass wir oftmals wahrscheinlich eher visuell und auditiv unterwegs sind und weniger darauf achten, welchen Geschmack wir gerade im Mund haben oder wie wir riechen. Doch es sind alles Wirkmechanismen unserer Wahrnehmung, die natürlich mit unserer Umwelt dauerhaft interagieren und die wir auch unbewusst über unsere Sinneskanäle immer wieder wahrnehmen. Das ist ganz interessant, denn zum Beispiel im NLP, also im neurolinguistischen Programmieren, bespricht man auch das WAKOC-Modell. Denn anhand des WAKOC-Modells haben sich im Laufe der Zeit ganze Listen an Signalwörtern, Redewendungen und Sprichwörtern für die verschiedenen Repräsentationssysteme entwickelt. Durch das Beobachten der Augenmuster und die Vorannahmen, dass Menschen unterschiedliche Arten haben, Informationen zu verinnerlichen, können wir lernen zu wissen, dass jeder seine eigene persönliche Art hat, die Welt um sich und in sich zu erleben. Das WAKOC-Modell ist im NLP ein wichtiges Wahrnehmungssystem, auf das viele NLP-Formate aufbauen. Die zentrale Idee dieses NLP-Modells ist es, dass die Erfahrung im Geist in sensorischen Begriffen gespeichert wird. Und du kannst dir auch selbst mal die Frage stellen, durch welche Sinneskanäle du primär deine Wahrnehmungen filterst und auch aufnimmst und was das Ganze vielleicht auch mit deiner Umwelt zu tun haben kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel das nächste Mal unterwegs bist und vielleicht in ein Restaurant reingehst zu deinem Lieblingsitaliener, dann versuch mal ganz intensiv diese Wahrnehmung der Olfaktorie mit einzubinden. Das heißt, du riechst vor allem mal, wie riecht dein Lieblingsitaliener und was löst das für ein Gefühl für dich aus, wenn du diesen Geruch aufnimmst oder wenn du ganz intensiv zum Beispiel ein Stück Pizzabrot isst oder irgendwas, whatever, aber dass du einfach mal dich ganz fokussierst darauf, welche Sinneskanäle du gerade benutzt und wie sie auch auf dich in dein Innerstes wirken. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir ein wenig gefallen und sie war nicht zu informationsgeladen. Ich glaube tatsächlich schon, aber du kannst mir gerne mal Feedback geben, wie dir das Ganze so gefallen hat. Wenn du das ein oder andere für dich mitnehmen konntest und lernen konntest zum Thema WAKOC-Modell, dann würde ich mich riesig über ein Abonnement freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss.